Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Sie hören Reflexe auf DRS 2 mit Lieslott Frey am Mikrofon. In unserer Serie 68 wird 40 lassen wir heute die Musik sprechen. Musik, die das Lebensgefühl damals in hohem Maß ausdrückte. Mit Protestsongs und Revolutionsliedern, Sex, Drogen und Rock'n'Roll, dem Nein zur Autorität in der klassischen Musik und All You Need Is Love. Und diesen Musikmix lassen wir erst einmal für sich selbst sprechen.
Entweder Leben rot oder Tod rot. Wir mischen uns da bis hinein. So soll.
How many dead men will it take to build a dark? How many children must we kill? Hey, no bomb, no Bobby McGee.
Janis Joplin, The Rolling Stones, Simon & Garfunkel, The Beatles, George Ligeti, Karl-Heinz Stockhausen, Hair, Jimi Hendrix, James Brown, Wolf Biermann, John Baez. Material für mehrere lange Musikabende, Material für Doktorarbeiten und Bücher, die aber noch geschrieben werden müssen, denn das Thema harrt noch seiner fundierten Analyse. Beate Kutschke, Jahrgang 1968, Musikwissenschaftlerin in Berlin, sitzt daran. Sie hat zum Beispiel schon ein Buch über Musikkulturen in der Revolte herausgegeben und bereitet zurzeit ein weiteres vor über die Bedeutung von 1968 für die populäre und die klassische Musik. An die Nachhaltigkeit dieses Jahres scheint sie also zu glauben.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich ist es immer so bei jeder Bewegung und bei jeder Veränderung, dass die nicht auf einmal passiert. Und so ist es natürlich auch mit 1968. Das heißt, es gibt eine Reihe von Musikstilen, die bereits in den 1960er Jahren vorbereitet wurden, wie zum Beispiel die Rockmusik oder die Protestliedbewegung, die aber dann erst überhaupt 68 oder im Kontext der Studenten- und Protestbewegungen zum Ausdruck kamen und ihr eigentliches Umfeld fanden. dadurch, dass sie das ausdrückten, was die 68er bewegte, was sie empfanden. Und Musik ist gerade dafür eben auch ein ganz gutes Medium, weil es hilft, das auszudrücken, was man vielleicht mit Worten gar nicht aussprechen kann oder dass man sich auch nicht bewusst ist.
Beate Kutschke und ich haben uns, schreckliche Qual der Wahl, ein paar 68er Stücke angehört. Vieles fehlt, jedes steht aber für ein bestimmtes Kapitel.
Kapitel 1, Black Music. James Brown, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud.
James Brown, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud vom August 1968 steht für die schwarze Bürgerrechtsbewegung der USA, für Black Power, für Black is Strong and Beautiful.
Sag's laut, ich bin schwarz und ich bin stolz. Manche sagen, wir sind tückisch und boshaft. Manche, dass wir einfach nerven. Ich aber sage, wir hören nicht auf, uns zu bewegen, bis wir kriegen, was uns zusteht. Sag's laut, ich bin schwarz und ich bin stolz.
Heute sagt man den Song I'm Black and I'm Proud, den Black Power Anthem. Das heißt, es war ein zentrales Symbol der Civil Rights Movement. Eigentlich eine Hymne, die für diese Bewegung steht, die Ideen der Civil Rights Movement zum Ausdruck bringt. Und eine Bewegung braucht Symbole, in denen sie den Mitgliedern der Bewegung hilft, Identität zu erwerben, sich mit dieser Bewegung zu identifizieren.
James Brown bewies in jedem seiner Auftritte die wilde Kraft des schwarzen Mannes. Seine Songs, nicht nur dieser, stärkten das Selbstbewusstsein der Schwarzen. Wie groß sein Einfluss war, zeigt dieses Ereignis von 1968.
Im April 1968, am 4.4., wurde Martin Luther King ermordet. Und die Folge waren Revolten, Aufruhr der Schwarzen in verschiedenen Städten der USA. James Brown gab nun ein Konzert in Boston am nachfolgenden Tag und der Bürgermeister, der hat überlegt, wie kann ich jetzt den drohenden Aufruhr verhindern, und er hat das gemacht, indem er das Konzert ausgestrahlt hat von James Brown und damit die möglichen Protestierer und Revoltierer vor dem Fernseher gebannt hat.
James Browns Sprechgesang steht am Anfang aller Rapper und I'm Black and I'm Proud lebt weiter in vielen Hip-Hop-Versionen und DJ-Samplings bis heute.
Kapitel 2. Protest, Protest.
Bob Dylan, Donovan, John Baez, Pete Seeger, Phil Ochs und Arlo Guthrie. Das sind nur wenige Namen eines anderen Zweigs der Bürgerrechtsbewegung gegen die US-Politik. Und diese Bewegung hatte im Vietnamkrieg ihre Legitimation und Zielscheibe.
John Baez, Saigon Bride.
Farewell, my wistful Saigon Bride. I'm going out to stem the tide. A tide which never saw the seas. It flows through jungles around the trees. Some say it's yellow, some say red. It will not matter when we're dead. How many dead men will it take to build a dike that will not break? How many children must we kill before we make the waves stand still?
Leb wohl, meine wehmütige Braut aus Saigon. Ich gehe jetzt und halte die Flut auf. Eine Flut, die nie das Meer gesehen hat. Sie fließt durch den Dschungel und um Bäume. Manche sagen, sie sei gelb, manche sagen rot. Es spielt keine Rolle, wenn wir tot sind.
John Baez, der Protestengel mit heller Country- und Folkstimme, die den Text eines armen Soldaten singt, der im Dschungel gegen die rote oder auch gelbe Gefahr kämpfen muss. Eine Kombination, die typisch ist für die musikalische Anti-Vietnam-Bewegung, findet Beate Kutschke.
Ja, es scheint so zu sein, dass es eine Art von Protestästhetik gibt oder es gibt verschiedene Protestästhetiken. Also Say It Loud ist ja eher ein Agitieren und John Baez setzt jetzt dagegen, es ist sehr sentimental, verinnerlicht, zurückgenommen, aber eben auch ganz simpel, schlicht, Grundausstattung, Gitarre plus Stimme.
Farewell, my wistful Saigon bride, I'm going out to stem the tide.
Keine ausgebildeten Stimmen und keine Virtuosität. Das heißt also, es gibt im Grunde genommen so eine Ästhetik der Art de Pauvre, die in diesen Liedern zum Ausdruck kommt. Und gleichzeitig ist diese Schlichtheit auch ein Verweis auf das, was sich ab Anfang der 70er Jahre entwickelt, nämlich das große Interesse für Natürlichkeit, Körperkult. Und das ist schon vorgeformt in den Protestsongs.
Jetzt geht's in Sachen Protest nach Europa.
Wolf Biermann. So soll es sein, so wird es sein.
1968 nimmt Wolf Biermann seine erste Langspielplatte auf, in seiner Wohnung an der Chausseestraße 131 in Ost-Berlin. Sie macht Geschichte und Wolf Biermann wird auch in der Schweiz großen Einfluss haben auf die linke Studentenbewegung.
So oder so, die Erde wird rot. Entweder Leben rot oder todrot. Wir mischen uns da bisschen ein. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Sie selbst, na endlich die Revolution. Sie revolutioniert sich schon. Sie wirft auf sich den ersten Stein. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein.
Die Revolution wirft auf sich den ersten Stein, singt Biermann, und es fragt sich, ob deutsche Protestlieder ihre ganz eigene Ausprägung haben.
Ja, auf jeden Fall. Nur, dass wir in Deutschland dann was anderes assoziieren mit den Ursprüngen. Also Biermann knüpft im Grunde genommen an Hans Eisler an, an die alte Arbeiterbewegung der Weimarer Republik. Und das Interessante ist, dass Musik durch ihre musikalischen Mittel eigentlich das widerspiegelt, was soziokulturell oder soziopolitisch passiert und gewünscht ist. Nämlich die Idee, partizipieren zu können an der Gestaltung der Gesellschaft.
Wolf Biermann ist aber auch ein Sonderfall, weil er als Westdeutscher freiwillig in die DDR emigrierte, sich dort aber durchaus kritisch äußerte.
In Westdeutschland ging es ja darum, oder überhaupt in den westlichen Industrieländern ging es ja darum, eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Das ungefähr waren in verschiedenen Formen die Zielsetzungen der Protest- und Studentenbewegungen, während Biermann sie in der DDR ja eigentlich schon hatte. Aber natürlich auch beobachtete, dass die Gesellschaft und der Staat in keiner Weise so war, wie man sich das eigentlich wünschte. Das heißt also, anders als viele 68er, die vor Begeisterung die Realitäten ausgeblendet haben, hat Biermann doch relativ bald gemerkt, dass es mit der Umsetzung sehr stark hapert. Und daraus kommt natürlich auch die feine, subtile Kritik, die in seinen Liedern zum Ausdruck kommt. Und damit repräsentiert er meines Erachtens auch sowas wie den differenzierten dialektischen 68er, derjenige, der beide Seiten sieht, die Vor- und die Nachteile, während viele andere 68er sich eben auch rasch nach dieser Autoritätsbefreiung wieder neuen Autoritäten zuwandten, also die Maoisten und DKPler.
Freiheit von Freiheitsdemagogie. Nehmt euch die Freiheit, sonst kommt sie nie. Auch Liberale werden wir befreien, so. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein.
Sie hören Reflexe. In der Reihe 68 wird 40 spielt heute die Musik.
Kapitel 3 – Neue Musik.
Aufbruch, Befreiung, Widerstand gegen die Verkrustungen der bürgerlichen Gesellschaft. In den bisherigen Songs lief die Botschaft eher über den Text als die Musik. Vielleicht ist das ja in der neuen Musik anders.
Karl-Heinz Stockhausen aus den 7 Tagen.
Setzt die Segel zur Sonne, ein Teil aus Karl-Heinz Stockhausens Zyklus aus den 7 Tagen von 1968. Keine Komposition, sondern eine Spielanweisung. Beate Kutschke hat sie mitgebracht.
Spiele einen Ton so lange, bis du seinen einzelnen Schwingungen hörst. Halte ihn und höre auf die Töne der anderen, auf alle zugleich, nicht auf einzelne. Und bewege langsam deinen Ton, bis du vollkommene Harmonie erreichst und der ganze Klang zu Gold, zu reinem, ruhig leuchtendem Feuer wird. Ja, was natürlich auffällig ist, ist, dass der Text selber ganz harmonisch ist und die Musik aber ihre Schärfen, ihre Brüche hat. Das entspricht natürlich der Ästhetik der neuen Musik. Die muss so widerständig sein, denn wenn sie schön wäre, dann wäre das ja eine verführende Musik. Also John Bass wäre nicht gestattet. Verführt Musik die Hörer und die sollen ja drüber nachdenken.
Der Text ist also eine Anleitung zur Improvisation. Es gibt viele davon aus der Zeit, zum Beispiel von John Cage oder Mauricio Kagel. Dahinter steckt die Idee, dass nicht nur wenige auserwählte Künstler sein können, sondern jeder Mensch kreativ ist.
Das Stück gehört im Grunde genommen zu meiner gesellschaftlichen Kreativitätsbewegung, die in den 60er, 70er Jahren ganz modern war und die zum 68er Geist sehr gut passte. Und in der Musik bedeutet das, man lehnt Musizierformen ab, die eben nicht demokratisch sind. Das heißt, ein Dirigent, ein Leiter eines Ensembles gehört eben wieder, repräsentiert Autorität. Das ist nicht gewollt. Gleich oder ähnlich ist es mit Noten. Wenn man nach Noten spielt, dann spielt man ähnlich wie ein Fließbandarbeiter das ab, was da präsentiert wird. Das heißt also, die Musiker, die vom Geist von 68 inspiriert waren, haben sich dann entschlossen, alles über Bord zu werfen und stattdessen frei zu improvisieren. Und um zu improvisieren, muss man natürlich sich auch selber was ausdenken, eben kreativ sein. Und da half ihnen dann also eben die neue Welle der Kreativität, die ungefähr auch sagte, wir sind alle kreativ. Mhm. So hieß das Motto dann in den ausgehenden 60er, beginnenden 70er Jahren. Das Interessante ist aber, dass die Idee der Kreativität und die Idee, dass wir alle kreativ sind und nicht bloß ein paar Genies, dass diese Idee aus einem ganz anderen Kontext stammt. Nämlich aus der Konkurrenz zwischen den USA und den UdSSR im Kalten Krieg. Das heißt also, die USA standen einfach unter Leistungsdruck und man hat sich überlegt, wie können wir alle Potenziale, die wir haben, verfügbar machen. Und dazu gehörte eben auch Kreativität. Man hat dann Kreativität im Grunde genommen nach wissenschaftlichen Parametern analysiert und gleichzeitig auch postuliert, proklamiert, dass Kreativität etwas ist, was doch in jedem Menschen in jeder Weise steckt.
Der Kalte Krieg wurde auch im Weltall geführt. 1969 landet der erste Mensch auf dem Mond. Schon 1968 kommt Stanley Kubricks geniale Weltraumoper in die Kinos, 2001 – A Space Odyssey, mit klassischer und neuer Musik unterlegt, unter anderem von George Ligeti. Kubrick benutzt sie, ohne zu fragen.
George Ligeti, Atmosphäre.
Diese Musik aus feinen und feinsten Verästelungen befreit sich aus der Kopflastigkeit der neuen Musik Europas. Sie signalisiert Aufbruch über die Erdgrenzen hinaus und noch einiges mehr.
Man muss eigentlich auch, wenn man über die Musik in Space Odyssey spricht, dann gleich über Clockwork Orange von 1971 sprechen. Space Odyssey ist visionär, es ist ein Science Fiction, es ist utopisch. Und in diesem Kontext erscheint also jetzt Musik, klassische Musik. Und in Clockwork Orange haben wir auch wieder klassische Musik. Die erscheint jetzt aber in einem Kontext von Gewalt, von Vergewaltigungsszenen und Gewaltfantasien. Also was man hier sehen kann, ist, dass sich das Image der klassischen Musik offenbar verändert hat. Und das lässt sich wiederum zurückführen auf die 68er-Bewegung. Also auf die Vergangenheitsbewältigung, die ja ganz stark eingefordert wurde von den 68ern für Gewalttaten im Holocaust, dass die Akteure dieser Gewalttaten, Hitler, Heydrich zum Beispiel, oder sind am bekanntesten, dass die klassische monumentale Musik liebten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, gibt es da einen Zusammenhang? Stimuliert monumentale klassische Musik Gewalt? Das spiegelt sich in Clockwork Orange wieder und deutet sich eben in Space Odyssey schon an. Also es wird klassische Musik eingesetzt, aber es ist ambivalent.
1968 hat unsere Sinne dafür geschärft, dass man Musik auch benutzen kann, gezielt einsetzen kann, ja sogar damit foltern kann. Und das wiederum ist hochaktuell. Im Irakkrieg beispielsweise wird mit lauter Heavy-Metal-Musik gefoltert. Davon zeugen mehrere Meldungen in den Medien und an einem Artikel darüber arbeitet jetzt auch eine Kollegin von Beate Kutschke in den USA, Susan Kusick.
Kapitel 4 – Rock und Pop.
Ein Jahr nach 1968 kulminiert die musikalische Bewegung in Woodstock. Protestsänger treten auf, Rockbands wie Jefferson Airplane, Joe Cocker singt «With a little help from my friends», das langhaarige Publikum übt sich in freier Liebe und Drogenkonsum. Und Jimi Hendrix zersägt auf seiner Rockgitarre die amerikanische Nationalhymne. Vielleicht wie nichts anderes stehen dieses Stück und dieser Musiker für 68. Auflehnung gegen die Autorität, der Kult der E-Gitarre, Drogen- und Alkoholexzesse und der Beginn einer musikalischen Massenkultur. Sie tritt all die Freilichtfestivals los, die auch heute noch mehr oder weniger blühen und gedeihen. Wenn wir schon vom Blühen reden, pflücken wir zum Schluss die zarten Blumen der Hippies.
The Beatles. All you need is love. Liebe, 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 Liebe. Es gibt nichts, was du nicht tun kannst. Nichts, was du nicht singen kannst. Du kannst lernen, das Spiel zu spielen. Es ist einfach. Alles, was du brauchst, ist Liebe.
Make love, not war. Flower power. Die Botschaften der Hippie-Bewegung, die einst mit Scott McKenzies Hymne San Francisco begonnen hat, integrieren sich in die Gesellschaft. Wer des Kämpfens müde ist, tritt den Weg nach innen an.
Also mit Protest assoziieren wir normalerweise Gewalt. Und die 68er-Protestbewegung zielte ja darauf, Welt zu verändern, Gesellschaft zu verändern, indem sie gewaltfrei ist. Deswegen gibt es eben Demonstrationen statt Kriege. Und man führt eben Sit-ins oder Go-ins aus und man verwendet auch subversive Praktiken, wie zum Beispiel das Putting-Attentat auf den US-Vizepräsidenten Hubert H. Humphrey, der 1967 Berlin besuchte. Und Pudding tut ja nicht so weh. Es ist ja nicht alles nur 68. Das, was heute 68 ist, hat natürlich auch ganz viele Einflüsse gehabt. Das heißt, in den 60er Jahren gab es die Rezeption des fernen Ostens, Zen-Buddhismus, Indien. Und diese Einflüsse führen dann zu so einer spirituellen Bewegung. Und die Erfahrungen fließen dann natürlich auch wieder in die Musik ein.
George Harrison von den Beatles reist schon 64 zum Sitar-Spieler Ravi Shankar nach Indien. Die Beatles allesamt zieht es später zum Maharishi Mahesh Yogi zum gemeinsamen Meditieren und damit treten sie eine neue populäre Bewegung los.
Was ganz anderes als aktiv sein und agitieren und protestieren, sondern eben ganz ruhig sitzen, in sich hineinhorchen, sich konzentrieren. Und das findet man dann auch wieder in der Musik. Das sind nicht bloß exotische Instrumente, die dann in die Pop- und Rockmusik einfließen, sondern diese Meditationshaltung findet Ausdruck, zum Beispiel in der Minimal Music, im New Age. Das heißt, das sind musikalische Werke, die sich ganz langsam entwickeln, wo eigentlich nichts passiert und man aber in Klang eingehüllt wird und vielleicht auch Raum- und Zeitbewusstsein dadurch verliert.
'68 wird 40, musikalisch in vieler Hinsicht ein strahlend junger Geburtstag. James Brown hat die schwarze Musik nach ihm, die Rapper und Hip-Hopper, maßgeblich beeinflusst. Die Protestliedbewegung dagegen ist gealtert. Der Aufbruch in der neuen Musik bedeutete einen Kreativitätsschub, eine Aufweichung der Autoritäten und ein wachsendes Bewusstsein der gesellschaftlichen Bedeutung von Musik. Und von den 68er Stars des Rock und Pop profitieren wir noch heute. Die Stones rocken noch, die Beatles gehören der Ewigkeit, die Elektrogitarre lebt und die esoterischen Blüten sprießen sowieso, denn die Welt ist härter geworden.
We were talking.
'68 wird 40. In dieser Sendereihe von DRS2 war Lieslott Frey am Mikrofon zur reichen musikalischen Ausbeute.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.